Also je erfolgreicher, desto stärker ist auch dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, ja, und erreicht dann so einen Peak. Und dann ist aber auch einfach ein paar Wochen nach dem Turnier geht es in aller Regel wieder auf den Ausgangswert zurück.
Salon 5. Workout für die Ohren.
Hallo und herzlich willkommen. Es ist schön, dass ihr alle da seid. Ich bin Romance Jugendreporterin bei Salon 5 und ich bin heute hier mit Dr. Jan Haut. Er ist Sport- und Gesundheitssoziologe an der Uni Göttingen derzeit. Und die Arbeitsgebiete von ihm sind gesellschaftliche Effekte des Spitzensports und theoretische und historische Perspektiven auf den Wandel des Sports. Das ist jetzt ein unfassbar langer Satz. Ich habe das auf deinem Lebenslauf rauskopiert gehabt. Daher habe ich das actually. Und mich würde vorhin erstmal ganz am Anfang interessieren, was hat das eigentlich damit auf sich? Und natürlich auch, freut mich, dass du da bist.
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Was hat es damit auf sich? Ja, man muss ja so sagen, Sport und Gesellschaft ist ja im weitesten Sinne mein Arbeitsgebiet und dann muss man das ja irgendwie versuchen, so ein bisschen runterzubrechen. Ich glaube ja, der Anlass, weshalb ihr dann heute auf mich gekommen seid, ist ja wahrscheinlich in erster Linie dieser Punkt gesellschaftliche Effekte von Spitzensport. Und das ist eins meiner Forschungsgebiete, mit dem ich mich in den letzten Jahren beschäftigt habe. Da geht es zum Beispiel darauf, eben herauszufinden, inwieweit sich ja, spitzensportliche Großereignisse zum Beispiel auf Identität, Nationalstolz im Land auswirken, aber auch inwieweit Spitzensport eine Vorbildfunktion hat für den Breitensport, also ob zum Beispiel Menschen jetzt mehr Sport treiben, wenn jetzt SpitzensportlerInnen ihrer Nation besonders erfolgreich sind. Oder auch internationales Prestige von Sportgroßveranstaltungen, ja, inwieweit wir jetzt Länder, die so Veranstaltungen ausrichten oder aber auch Länder, die besonders erfolgreich sind, vielleicht bei solchen Veranstaltungen, ja, ob die dann international auch positiver gesehen werden, mehr gemocht werden und ähnliches. Ja, das ist im Wesentlichen so die Forschung, die ich da betrieben habe. Und natürlich irgendwie, weil du jetzt noch angesprochen hattest, Geschichte und theoretische Perspektiven, ja, sowas ist natürlich immer wichtig, um aktuelle Entwicklungen auch einordnen zu können. Deshalb braucht man natürlich meines Erachtens so einen Blick auf das große Ganze, um vergleichen zu können, wie war das früher, ist es heute besonders, ja, oder ist das alles schon mal da gewesen? Solche Sachen.
Okay, ich habe, wie gesagt, anhand des Lebenslaufs gesehen, dass es steht, dass sich das Thema schon sehr lange beschäftigt. Und ich als außenstehende Person habe vor lange nie darüber nachgedacht, dass Sport so eine wichtige, also natürlich weiß ich, dass Sport, besonders Fußball, in Deutschland eine sehr große Rolle spielt, aber ich habe nie darüber nachgedacht, dass Sport Großveranstaltungen gesellschaftlich eine große Rolle spielen. Und mich würde jetzt einfach interessieren, wie es dazu kam, dass du dich dafür interessiert hast, ob das schon aus der Kindheit kam oder ob es du es ganz zufälligerweise studiert hast, weil du nicht wusstest, was du machen solltest. Ja, das ist ja meine zweite Frage.
Also zum ersten Mal ja, mich interessiert Sport schon immer. Ja, also war jetzt nie selbst der größte Sportler. Ja, das ist überschaubares Kreisliganiveau, was ich im Fußball so gemacht habe, ein bisschen Tennis gespielt und so. Aber interessiert hat mich Sport schon immer. Gerade so ja, Fragen von Gemeinschaftsbildung, Zusammenhalt, auch so Akzeptanz von Unterschieden und ähnliche Dinge. Also das ist was mich, glaube ich, persönlich schon einfach sehr interessiert hat. Und dann liegt es irgendwann nahe, dass man das dann auch so ein bisschen zum Gegenstand von Forschung macht, ja, und sich dann auch so, schon auch immer so ein bisschen selbst hinterfragen, okay, warum ist denn das eigentlich so bei mir? Ja, wie kann man das erklären? Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Hintergrund. Und jetzt richtig in der Forschung damit angefangen, muss ich mal überlegen, das ist schon so 10, 15 Jahre her, würde ich mal denken. Das hat dann auch damit was zu tun, kann man als Wissenschaftler auch sagen, ja, für was kriegt man überhaupt Geld und sozusagen, wer stellt einen für was für Forschungsprojekte überhaupt ein? Und das war damals ein Projekt, wo mich mein damaliger Chef eingestellt hat. Zur Frage bei Olympischen Spielen, warum es da eigentlich immer noch diesen Medaillenspiegel gibt und warum es so vielen Leuten, oder zumindest ja, vielen Leuten auch in politisch und sportpolitisch wichtigen Funktionen so wichtig zu sein scheint, dass man möglichst viele Medaillen gewinnt als Nation. Damit hat das so ein bisschen angefangen. Und wenn man da dann fragt, die Leute, ja, warum ist denn das so? Warum findet ihr das so wichtig oder warum soll das gesellschaftlich wichtig sein, besonders im Sport erfolgreich zu sein? Dann kommen eben diese Argumente, die ich eben schon mal ein bisschen angesprochen habe. Naja, guck mal, stiftet doch Gemeinschaft und macht uns stolz und ist auch wichtig, weil Sportler Vorbilder sind, ja, und das Ansehen im Ausland. Ja, und das war dann der Grund, warum ich gedacht habe, okay, wir versuchen mal Hinweise zu finden, Was weiß man eigentlich darüber und wie können wir das irgendwie feststellen, ob denn diese behaupteten Zusammenhänge tatsächlich da sind oder nicht?
Okay, danke schön. Dann würde ich, bevor wir gleich nochmal genau auf das Thema gehen, würde ich dich jetzt sehr gerne direkt fragen, welche Bedeutung haben solche Großsportereignisse eigentlich für unsere Gesellschaft, also und auch über den Sport hinaus?
An Großsportveranstaltungen erstmal das Besondere, dass sie natürlich nicht allzu häufig vorkommen, ne? Sondern nur alle paar Jahre. Und dadurch sind sie ja erstmal was Besonderes. Und sie sind eine Gelegenheit, wo Nationen anhand ihrer sportlichen Vertreterinnen und Vertreter ja, zusammenkommen. Also, ne? Also wo sowas wie nationaler Zusammenhalt oder überhaupt Nation sichtbar wird. Ja, das spielt ja bei uns im Alltag ganz oft überhaupt keine Rolle. Und das ist so ein Anlass, wo man sieht, ah ja, hier, guck mal, wir sind doch irgendwie alle Deutschland, Frankreich, Senegal, Japan, Mexiko, keine Ahnung. Ja. Dann ist es natürlich eine Wettbewerbskonstellation. Ja, also es wird auch ein Stück weit Leistung natürlich gemessen. Ja, man guckt, wer sind jetzt hier die Besseren. Und man guckt aber auch drauf, halten sich alle an die Regeln. Auch ein wichtiger Punkt dabei, ne? So ein bisschen zu gucken. Dadurch haben wir also so einen Wettbewerb der Nationen im Grunde, ja? Und daraus leiten Menschen eben verschiedene Sachen ab. Ja? Also zum Beispiel eben sagen zu können, okay, schau mal, wir haben da jetzt besonders gut abgeschnitten, das macht vielleicht manche Leute, macht das fröhlich, ja? Kann man zusammen Dinge fühlen. Ja? Also auch emotional hat das eine Komponente. Man fühlt sich vielleicht stolzer deswegen. Oder auch enttäuschter. Ja, weitere Funktionen sind vielleicht noch, wie gesagt, diese Vorbildrolle, die Sport haben kann. Ja, dass man sagt, okay, viele, insbesondere dann Jugendliche, schauen vielleicht sowas im Fernsehen und sagen, ey, ne, das möchte ich vielleicht auch. Ja, oder ich könnte mich da mal anstrengen oder möchte bei sowas mal weit vorne liegen. Das ist so ein Gedanke. Oder wir gucken natürlich auch gerade jetzt aktuell mit WM, ne, wir gucken darauf, welche Länder schneiden wie ab, ja, wer ist wie gut und ja, was sagt uns das dann über diese Nation? Ne? Man ordnet sich da vielleicht auch ein Stück weit ein und ja, erlebt im Grunde anhand von sportlichen Repräsentanten die eigene Nation, die eigene Gemeinschaft in diesem internationalen Wettbewerb.
Du beschäftigst dich ja auch mit den geschichtlichen Aspekten. Und deswegen würde mich interessieren, ob ihr irgendwie erkennen könnt, dass sich das über die Jahre verändert hat, wie diese Großsportereignisse angenommen wurden oder was sie für eine Bedeutung haben, ob das sich über die Jahre die Bedeutung vielleicht sogar geändert hat.
Ja, sicherlich. Ja, also erstmal muss man sich klar machen, reden wir bei diesen Großsportereignissen in erster Linie von Fußballweltmeisterschaften und von Olympischen Spielen. So, und das sind beides keine so ganz alten Veranstaltungen. Es kommt immer darauf an, ne, sozusagen, wie weit man so eine geschichtliche Perspektive zurückdenkt. Ne? Aber ersten Olympischen Spiele der Neuzeit sind 1896. Die erste FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft ist, glaube ich, 1930. Ja, kann man jetzt sagen, für junge Leute, oh, ewig her. Aber ne, sozusagen aus historischer Perspektive könnte man sagen, ist auch noch ein relativ kurzer Zeit. So weit aber zurückgehen, muss man erstmal sagen, dass natürlich in den ersten Jahren sind diese Sachen ja viel, viel kleiner. Ja, da sind, sagen wir mal, vielleicht 20, 30 Nationen, die da überhaupt dabei sind. Ja, Weltmeisterschaften, glaube ich, erstmal noch ein bisschen kleiner. Und da kann man erstmal feststellen, die sind natürlich ganz, ganz klar gewachsen. Sie werden viel größer in puncto Teilnehmerzahlen, also sowohl was die einzelnen Länder, aber auch die Anzahl an Sportlerinnen und Sportler betrifft, sind die viel, viel größer geworden. Dadurch sind natürlich auch sehr viel, ja, unterschiedlichere Länder auch inzwischen dabei. Ne? Kann man, glaube ich, sehr klar sagen, dass das in den Anfangsjahren natürlich in erster Linie westliche Länder, reiche Länder sind, ja, und sich das dann im Laufe der Jahrzehnte, sagen wir mal so zweite Hälfte, 20. Jahrhundert, deutlich ausgeweitet hat. Ja? Also auch Länder von anderen Kontinenten und auch ökonomisch vielleicht nicht so gut gestellte Länder dort teilnehmen. Das ist ganz sicher ein Punkt. Und ja, und natürlich auch das ganze Spektakel in Sachen Medien hat sich massiv verändert. Ne? Also, dass ich sozusagen alles weltweit in Echtzeit live verfolgen kann und jetzt durch soziale Medien auch noch in Interaktion treten kann, ne, mit Leuten auf der ganzen Welt. Das ist eine neue Qualität. Und natürlich auch das ganze Geld, was da drin steckt, ist sehr viel mehr geworden. Ne? Das sind ganz andere Summen. Also, wenn man zum Beispiel sowas wie Olympische Spiele, die waren Anfang der 80er noch Amateurveranstaltungen. Ja, also sozusagen, da durften zumindest auf dem Papier Sportler damit noch gar kein Geld verdienen. Ja, also insofern haben wir in der langfristigen Perspektive natürlich massive Veränderungen. Ja, sehr viel größer, sehr viel mehr Leute, die da involviert sind, sehr viel mehr Geld, das verdient werden kann, noch mehr mediale Aufmerksamkeit.
Du hast jetzt gerade schon Geld angesprochen. Kostet uns dieser ganze Spaß jetzt? Also ich zahle ja zum Beispiel keine Steuern, ne? Bin ausgeklammert, würde ich jetzt so sagen. Aber was kostet Deutschland, wenn die zum Beispiel, wenn die deutschen Mannschaften an den Veranstaltungen teilnehmen, aber auch wenn wir sie zum Beispiel hosten würden? Und woher kommt das Geld?
Also es ist so ein bisschen, bleiben wir bei Fußball oder bleiben wir bei Olympischen Spielen? Weil das ist so ein bisschen, macht schon einen starken Unterschied.
Ist das
Also
ein Unterschied? Also wenn du willst, kannst du gerne auf beides eingehen, soweit du das weißt.
wenn wir so eine Fußballnationalmannschaft zum Turnier in den USA schicken, ja, das kostet jetzt meines Wissens an Steuergeldern nicht allzu viel, weil sich der Fußball größtenteils selbst trägt, ne? Der DFB ist, ne, Deutsche Fußballbund, eine der größten Organisationen überhaupt der Welt, ne, mit, glaube ich, so 7 Millionen Mitgliedern oder sowas. Ja, und noch mit unwahrscheinlich vielen Einnahmen, die generieren über Werbung, über Sponsoren und so weiter. Also ich glaube, das kostet irgendwie fast gar nichts. Wenn man so ein Turnier ausrichtet selber, klar, ne, müssen vielleicht in die Sportstätten investiert werden, wo die öffentliche Hand, also ne, Steuergeld durchaus eine Rolle spielt. Oder es werden Verkehrswege werden irgendwie modernisiert, ne, Straßenbau, Eisenbahn und so weiter. Also da können dann natürlich Gelder in größerem Umfang reinfließen. Dann kommt so ein bisschen drauf an, was zählt man damit dazu oder nicht. Aber natürlich kommt sowas dann auch in den Milliardenbereich. Ja, das wird dann zum Beispiel, wenn wir jetzt darüber diskutieren, ob es Olympische Spiele wieder in Deutschland geben soll, wird das ein größeres Thema sein, ne? Sozusagen, in welchem Standort kostet die Ausrichtung, wie viel Steuergeld muss da rein? Also was ist dann schon ein Thema auch.
Meine Frage würde sich darauf beziehen, wie die Gesellschaft zusammengebracht wird bei solchen Sportgroßereignissen, wie ihr das messen könnt.
Also da gibt es zum Beispiel so regelmäßige sozialwissenschaftliche Umfragen, ja, die im Grunde von großen Anbietern durchgeführt werden, die das ganze Jahr überlaufen und die dann zum Beispiel fragen, wie stolz ist man, Deutscher zu sein oder in Deutschland zu leben? Wie verbunden fühlt man sich mit seinen Landsleuten? Ja, welche Rolle spielt es für einen, dazu zu gehören oder so, ne? Und das kann man dann zum Beispiel übers ganze Jahr kann man dann gucken, wie stark sind diese Werte im Durchschnitt? Ja, da kommen wir sozusagen, nehmen von diesen Anbietern, die das regelmäßig erfragen, schauen wir uns die durchschnittlichen Werte an und dann gucken wir, okay, wie war es vor so einer Fußball-WM im Durchschnitt? Wie ist es währenddessen? Und wie ist dann im Nachhinein? Ja, also wie haben Leute da auf die Frage geantwortet, wie sehr fühlst du dich deinem Land zugehörig oder wie stolz bist du? Ja, und dann können wir eben feststellen, okay, ändert sich das im Zeitverlauf? Und da können wir dann zum Beispiel sehen, haben so einen Ausgangswert, okay, wie war es, wir haben es zum Beispiel mal gemacht zur WM 2014, ja, wie war das davor? Und dann merkt man im Laufe des Turniers, ja, dann gibt es einen starken Anstieg an Nationalstolz oder geht auch in die andere Richtung, ne? Wenn man sozusagen sportlich schlecht abschneidet, dann kann man sehen, okay, jetzt sagen weniger Leute, ich bin besonders stolz, aber ein paar mehr Leute sagen, ja, nee, ich bin nicht ganz so stolz. Und dann stellt man am Ende fest, okay, beim erfolgreich verlaufenden Turnier steigt dieser Wert an, ein paar Wochen später geht er dann aber auch wieder runter.
Also, wenn ich jetzt fragen würde, wie nachhaltig dieses Zusammenhaltsgefühl ist, würdest du schon sagen, dass man sehen kann, dass währenddessen wahrscheinlich so ein Peak ist, je nachdem, wie gut die Mannschaft performt, und danach es schon auch weiter runtergeht? Und hängt das auch davon ab, ob wir sehr gut performen, dass es dann langsamer abebbt am Ende? Oder hat das so gar nichts damit zu tun? Und generell, wenn die Veranstaltung vorbei ist, ist es so eher im Hintergrund wieder?
Nee, ist genauso wie du sagst, ne? Also je erfolgreicher, desto stärker ist auch dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, ja, und erreicht dann so einen Peak. Und dann ist aber auch einfach ein paar Wochen nach dem Turnier geht es in aller Regel wieder auf den Ausgangswert zurück. Ja. Das zeigen bisher im Grunde alle Studien auch aus verschiedenen Ländern, dass das ganz klar nur so ein zeitweiliges Gefühl ist, ne? So ein zeitweiliges Verbundenheitsgefühl, das dann, ich sag mal, nach ein paar Wochen, ein paar Monaten, so ganz exakt können wir es dann auch nicht feststellen, und das dann wieder zurückgeht.
Schaut ihr euch eigentlich auch Daten von anderen Ländern an oder bezieht ihr euch nur auf Deutschland?
Also es gibt Daten aus anderen Ländern und ich sag mal, die habe ich jetzt in meiner Forschung zur Kenntnis genommen und ne, versucht dann so ein bisschen Vergleiche zu ziehen. Wie ist das eigentlich woanders? Ich habe jetzt keine eigenen Daten aus anderen Ländern erhoben oder zur Verfügung, ja, die ich jetzt ganz genau nochmal selber nachgerechnet hatte. Das ist dann eher so, dass man einen Austausch hat mit Kollegen, ja, die in anderen Ländern sind. Also ich habe da zum Beispiel mal mit Kollegen aus den Niederlanden oder aus Großbritannien oder so zusammengearbeitet, die sozusagen die dort für diese Fragen dann beforschen und dann vergleicht man das so ein bisschen.
In diesem Austausch, konntet ihr da irgendwie was erkennen, dass es bei manchen Ländern viel besser funktioniert? Oder ist es so sehr ähnlich in den Werten, die man da bekommt?
Also es gibt da schon Hinweise darauf, dass das gerade in kleineren Nationen, sage ich jetzt mal, ne? Oder sagen wir mal auch nicht ganz so wohlhabende Nationen, ne? Sagen wir mal in Ländern, die jetzt nicht wie Deutschland ohnehin auch immer eine größere Rolle spielen in politischen Diskussionen, so, ne? Im Tagesgeschäft, die Leute immer auf dem Schirm haben. So, und gerade so in kleineren Nationen, das nochmal eine größere Bedeutung hat, ja? Also da haben wir nochmal stärkere Effekte auf den Nationalstolz. Und die scheinen auch eher dazu zu neigen, so ein bisschen nachhaltiger zu sein. Ja? Also in so kleinere Länder, wo auch diese Erfolge vielleicht nicht ganz so häufig sind, ja, leuchtet, glaube ich, auch ein, da kann das auch so ein bisschen nachhaltiger sein. Wenn jetzt in Deutschland, ne, wo das ja durchaus häufiger vorkommt, ja, dass deutsche Mannschaften bei so großen Turnieren gut abschneiden oder aber auch, ne, einzelne Sportler irgendwo gut abschneiden, da ja, tritt auch so ein Gewöhnungseffekt ein. So dass das dann halt so ein bisschen kleiner in den Ausmaßen ist. Also man kann sagen, kleinere Länder profitieren davon noch mal deutlich mehr.
Aber würdest du trotzdem sagen, dass es sich für Deutschland lohnt, weiterhin in solche Veranstaltungen zu investieren, um den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu fördern?
Ja, das ist immer so ein bisschen die Frage, ob man da so viel. Also grundsätzlich investieren würde ich ja. Die Frage ist am Ende, das ist dann immer wie viel. Ne? Also weil wir nämlich auch so ein Stück weit gehen können, dass es dann nicht nur ums Gewinn geht. Ne? Dass die Leute schon auch sagen, ey, wenn wir am Ende, was weiß ich, im Halbfinale rausfliegen oder so, wir hatten trotzdem eine gute Zeit. Ja?
Genau, weil ja auch einiges teurer geworden ist und dann die Frage, ob die Investitionen mehr geworden sind, ob es irgendwann noch gerechtfertigt ist, so viel Geld da reinzupacken.
Vielleicht nochmal anders. Ne? Sport ist ja jetzt nichts total Essentielles, ja, was man irgendwie dringend braucht, sondern ist da vielleicht so ein bisschen auch wieder kulturelle Bereich, wo man sagen kann, ja, braucht es das wirklich? Ja, also wo man natürlich sagen könnte, okay, vielleicht sind irgendwie sowas wie funktionierendes Rechtssystem und funktionierendes Transportsystem oder was weiß ich, ne, sind vielleicht am Ende des Tages nochmal ein bisschen wichtiger. Und wir können halt fragen, okay, wie viel wollen wir da noch überhaben? So, also ich würde sagen, grundsätzlich ein gewisses Maß an Investitionen, das lohnt sich schon. Dann ist die Frage, aber wo ist die Grenze nach oben und wie viel zusätzlichen Effekt hat das denn wirklich, wenn ich da sozusagen noch mehr reinstecke? Weil es durchaus so ist, dass die Leute auch, es muss nicht immer der Weltmeistertitel oder die olympische Goldmedaille oder ähnliches sein, sondern die Leute sind durchaus auch mit weniger zufrieden und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, das habe ich eben auch, wenn ich am Ende nicht immer gewinne, sondern auch habe ich das bei gemeinsamen Niederlagen, kann ich das durchaus auch haben. Ja? Und dann würde ich sagen, so viel investieren, dass man immer und überall am allerbesten ist, das muss halt auch nicht sein.
Ich habe kurz in eine Veröffentlichung von dir reingelesen, wo es um Sport und Politik geht. Und mich würde interessieren, wie nah ist eigentlich die Sportlobby an der Politik dran? Und auch einmal, vielleicht kannst du auch zu Beginn auch einmal kurz erklären, was überhaupt die Sportlobby ist, für Personen, die es nicht wissen, was eine Lobby ist.
Also, wenn wir verschiedene Ebenen unterscheiden, ja, also wenn ich jetzt anfangen würde, sowas wie eine FIFA, ne, also der internationale Weltfußballverband, der ist natürlich auch sowas wie eine Sportlobby, ja, und dann wäre es natürlich, wenn ihr Chef, also Herr Infantino, bei Donald Trump vorstellig wird und ihm wie so ein Friedenspreis verleiht, dann ist das natürlich eine Form von Lobbyarbeit, ne? Der einen guten Eindruck von seiner Organisation vermitteln will und irgendwie, ne, Geschenke machen, um irgendwie für so einen reibungslosen Ablauf zu sorgen. So, das wäre so ein Fall von Sportlobbyismus. Wenn wir es auf so einer nationalen Ebene sehen, ist es natürlich so, dass in Deutschland, im Bundestag, ne, gibt es zum Beispiel auch einen Sportausschuss, ja, und da versuchen natürlich schon die Sportverbände, also so ein Deutscher Fußballbund, aber auch der Deutsche Olympische Sportbund, andere Verbände versuchen dann natürlich schon, ihre Interessen zu vertreten, ja, und die Politik dazu zu bewegen, ja, Entscheidungen in ihrem Sinne zu treffen, den Sport möglichst zu fördern, möglichst hoch zu fördern, aber gleichzeitig, ja, zu versuchen, dass die Politik auch nicht zu viel reinredet. Ich sag mal, das ist so gerade so ein bisschen die Konstellation, die wir da haben.
Ich selber schaue ja sehr selten Fußball, eigentlich gar nicht. Ich muss sagen, dass wenn so WM und EM ist, dann bin ich schon dabei. Ich glaube auch schon so ein bisschen merke, so dass man nicht so ganz mitbekommt, dass die WM stattfindet. Also ich glaube, also noch ist sie ja noch nicht, soweit ich weiß. Aber ich habe jetzt auch nicht so ganz mitbekommen, außerhalb von einer Freundin, dass jetzt am Sonntag das erste Spiel sein wird, weil wir zum Public Viewing gehen. Deswegen will ich auch gerne die Frage nochmal zu dir zurückgeben. So würdest du sagen, dass es wirklich so eine Sache ist oder ob das einfach nur Wahrnehmung ist?
Da haben wir auch noch keine aktuellen Forschungsergebnisse dazu, aber also ich habe diese Wahrnehmung schon auch, und wenn man so ein bisschen ne, in den Medien liest und zuhört, dann hat man schon den Eindruck, dass diesmal wirklich die Begeisterung sich noch sehr in Grenzen hält. Ja, zum einen in den Gastgeberländern oder zumindest zum Teil, ne, in den USA zumindest. Ich habe viel darüber gelesen, dass ja, die Vorfreude noch nicht so riesengroß ist. Und wenn ich jetzt hier so mich umhöre, ne, auch sozusagen in bekannten Kreisen, da gibt es dann viele Punkte, die, glaube ich, jetzt einige Leute erstmal noch sehr nerven. Ja? Also da gehören erstmal übliche Sachen dazu, die oft ein Problem sind, wenn eben das Turnier auf einem anderen Kontinent ist, erstmal. Ja? Also ein paar Stunden Zeitverschiebung, dann sind die Spiele vielleicht nicht gerade zu den optimalen Zeiten, wo man gerne Fernsehen schaut oder auch die Zeit dafür hat. Ja? Dann ist so ein bisschen das Problem, dass diesmal ja das Turnier noch viel größer ist als vorher. Ja? Also sonst waren so eine WM immer 60 Spiele und jetzt sind es über 100. Und selbst wenn man ein richtig großer Fußballfan ist, ja, dann konnte man vielleicht bei vergangenen Turnieren noch die Ambition haben, wirklich alles zu gucken. Das wird bei über 100 natürlich sehr, sehr schwierig. Dann auch noch auf, ne, 35 unterschiedlichen Streaming-Plattformen, und wo kann ich überhaupt was sehen und wo muss ich was bezahlen? Ne? Das macht es schwierig. Und dann kommen noch diese anderen Sachen dazu, ne? Vielleicht noch mal mehr als in den vergangenen Jahren, wenn man hört, diese noch mal extreme Kommerzialisierung dort, ne? Die Ticketpreise sind exorbitant, wo, glaube ich, ganz viele Fußballfans sich auf jeden Fall nicht leisten können, dort ins Stadion zu gehen. Ja, das schlägt sich dann vielleicht auch ein bisschen auf die Stimmung dort vor Ort nieder, wäre zumindest meine Prognose. Ja, und dann denken natürlich Leute auch hier, naja, so viel Bock habe ich denn nicht. Ja, und dann kommt natürlich jetzt aktuell noch dazu, so ein bisschen, ja, zumal in den USA unter Donald Trump jetzt aktuell, wenn man sich fragt, okay, wie willkommen sind denn da, ja, welche Nationen und welche Leute überhaupt, ja, und dann dieses, ja, jetzt noch so das Theater, das dann hier Herr Infantino, sich extra da so einen Preis ausdenkt und den Herrn Trump verleiht und so, wo man so denkt, boah, brauche ich das alles wirklich noch? Ja, das ist dann irgendwie, ja, ich werde dann trotzdem gucken und ich werde mich trotzdem freuen, aber ne, da ist, glaube ich, so die Vorfreude bei vielen Menschen doch so ein bisschen getrübt. Ja.
Ist denn die WM im Vergleich für die Zuschauer wirklich teurer geworden? Also jetzt im Vergleich zu den Jahren davor?
Ja, das kann man sehr deutlich sagen, das ist auf jeden Fall. Und auch bei dieser, also ne, waren auch bei der letzten WM zum Beispiel in Katar, ne, das war natürlich auch schon nicht gerade erschwinglich. Und jetzt hat die FIFA ja aber auch noch ein neues Preissystem im Grunde eingeführt, ne, mit dynamisch sich entwickelnden Preisen. Das heißt, je später ich kaufe, ne, desto teurer wird es im Grunde. Und das sind ja inzwischen Dimensionen, wo es nicht nur um ein paar hundert Euro oder ein paar hundert Dollar geht, sondern wir im vierstelligen Bereich sind für Tickets auf dem Schwarzmarkt, ne, dann nochmal deutlich mehr. Also das ist extrem viel mehr geworden, und dann kommt auch noch dazu, dass auch Hotelpreise und Ähnliches vor Ort extrem gestiegen sind, und selbst so Sachen wie Parkplatzgebühren, ne, da wird berichtet zumindest, dass wir da auch teilweise schon von dreistelligen Parkplatzkosten reden oder auch in manchen Städten wohl tatsächlich die Bus- bzw. U-Bahn-Fahrten auch noch mal extra teuer gemacht werden. Ja, also das sind schon, glaube ich, extreme Entwicklungen für Besucher vor Ort.
Allerletzte Frage. Out of context ist, wenn du die WM schaust dieses Jahr, welche Mannschaft supportest du?
Ja, ich freue mich schon für Deutschland. Ja, ich bin da schon mit dabei und supporte die auch so ein bisschen. Aber ich bin in erster Linie, freue ich mich dafür ganz viele Nationen. Ja? Also ich kann mich auch für Frankreich freuen und ich mag auch die großen Rivalen der deutschen Mannschaften, die mag ich alle auch sehr gerne. Ja? Also ich muss sagen, ich finde die Niederlande toll. Drauf an, was sie so für Fußball spielen, ja, konkret beim Turnier. Ja? Aber ich kann auch sogar mit Italien kann ich mich auch freuen. Ich kann mich auch mit England freuen, ja, ganz ehrlich. Auch mit kleinen Nationen, ja. Also gerade dann, ne, wenn vermeintliche Underdogs dann irgendwie gute Leistungen bringen und die Menschen sich dort auch freuen. Das freut mich eigentlich am meisten. Da freue ich mich sehr mit. Am liebsten feiere ich da eigentlich den Fußball und das Fest, so würde ich das sagen, ja, mit möglichst vielen Leuten zusammen.
Das hast du sehr schön gesagt.
Ich würde vielleicht noch sagen, dass ich darauf hoffe, dass trotz aller vielleicht auch nicht so schönen politischen und gesellschaftlichen Umständen, dass doch wieder vielleicht auch irgendwie eine schöne WM wird, aus der man auch so ein bisschen Freude und Feierstimmung auch vielleicht doch mitnehmen kann, ne?
Das wünsche ich mir auch. Vor allen Dingen, das ist die erste WM, die ich so actually gerade so mitbekomme als Mensch. Ich meine, die andere WM ist nicht so lange her, aber wie gesagt, ich bin noch nicht so ganz im Fußballgame drin. Aber ich finde auch immer wieder sehr schön, wie man so bei Public Viewing so alle zusammenkommt und sich freut und meistens auch alle für alle jubeln. Manchmal natürlich nicht, aber bevorzugt ist natürlich andersherum. Dankeschön, dass du da warst. Dankeschön, dass du die Zeit genommen hast. Dankeschön, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr noch mehr von uns hören wollt, dann schaut gerne bei Instagram, TikTok nach Salon 5 unterstrich Jugendredaktion von Korrektiv. Es sei mir eine große Ehre und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der WM, falls ihr sie schauen seid. Ich persönlich bin auch für kein Team. Mein Team ist das Team, was gewinnt am Ende. Dann werde ich sagen, ich habe schon von Anfang an gewusst, dass sie Potenzial haben zu gewinnen. Aber das hat jetzt jemand gehört und deswegen werde ich wahrscheinlich wirklich recht haben. Naja, noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.
Salon 5. Workout für die Ohren.